Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und New Work. Wir, Janosch Geiger
und Mike Kaiser, sind die Hosts dieses Podcasts. Als Unternehmensberater bei DTCon International begleiten wir unsere Kunden in aller Welt durch den digitalen Wandel. Dabei treffen wir spannende Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen.
Und die wollen wir in diesem Podcast mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Heute spreche ich mit Marc Wagner. Marc, du bist Managing Partner, Boardmitglied bei DTCon. Du bist in Summe, mit Unterbrechung allerdings, 11 Jahre schon bei DTCon. Seit einem Jahr bist du Leader der neu gegründeten Practice bei DTCon, die sich nennt Company Rebuilding. Mhm. Du bist also sozusagen der Vater des Company Rebuilding, könnte man sagen. Unser Gespräch heute würde ich gerne in zwei Teile teilen. Also zum einen gibt es eben Company Rebuilding als Ansatz, als Methode oder Philosophie, Toolset, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und zum anderen gibt es eben sozusagen diese Practice, den Bereich innerhalb der DTCon, den du verantwortest. Mhm. Lass uns doch einmal mit der Methode anfangen und mit dem Ansatz anfangen und dann im zweiten Teil darüber sprechen, wie das bei der DTCon sich hier gestaltet.
Mhm, gerne.
Kannst du mir kurz beschreiben, also wirklich quick and dirty, was ist Company Rebuilding?
Also du hast das gerade schon so schön beschrieben, also der Ansatz, die Philosophie, die Methode. Ich glaube, es ist in gewisser Weise alles etwas von dem, was du gesagt hast. Die Idee hinter Company Rebuilding ist folgende. Wir haben uns ja sehr lange und sehr intensiv auch bei uns selbst mit dem Thema New Work beschäftigt. Also was heißt New Work für uns als DTCon? Was heißt es dann am Ende des Tages auch für unsere Kunden? Und haben uns dabei sehr, sehr stark mit kulturellen, organisatorischen Aspekten innerhalb des Unternehmens beschäftigt. Also der Frage, wie kann ich ein Unternehmen innovativer machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Kollaboration über Bereiche, also dieses typische Thema Silos aufbrechen, dass das auch wirklich funktioniert? Wie kann ich Themen wie demokratischere Strukturen, weil von rein demokratischen Strukturen bin ich nicht überzeugt, aber demokratischere Strukturen in Unternehmen wirklich bringen? Was uns aufgefallen ist, ist, dass beim Thema New Work die Gefahr zumindest besteht, dass man sich sehr stark um sich selbst dreht, also dass es sehr stark eine Innensicht wird. Also Unternehmenskultur, wie werden wir agiler, etc. Und dass da auf der anderen Seite es am Ende des Tages natürlich darum geht, Wert zu erzeugen, und zwar Wert für den Kunden, weil ein Kunde soll einen bezahlen. Das verliert man an der einen oder anderen Stelle aus dem Auge bei allem kulturellen Diskussionen. Und deswegen haben wir gesagt, wie kriegen wir da den nächsten Schritt sinnvoll hin? Also wie kriegen wir die Brücke geschlagen zwischen dem, was wir bei New Work gelernt haben und selbst erfahren haben, Richtung Markt? Und das ist eigentlich so die Keimzelle, wenn du willst, zum Thema Company Rebuilding gewesen im letzten Jahr, zu sagen, was heißt das Richtung Markt? Was sind neue Geschäftsmodelle, die das Thema Digitalisierung aufgreifen? Was sind dort sinnvolle Strukturen Richtung Markt, die Kundenorientierung schaffen? Summa summarum, hinter Company Rebuilding steckt die Fragestellung für eigentlich fast jedes Unternehmen, wie kann ich zum einen die bestehenden Stärken nutzen, also das, was ich an Erfahrung, an Historie gesammelt habe, explizit als Stärke für mich formulieren und nutzen, und zum anderen dabei sehr anpassungsfähige, sehr innovative Strukturen hervorbringen, ohne auf den Start-up-Zug aufzuspringen oder zu sagen, ich baue mal irgendwo ein Lab und da sollen die Leute mal ganz tolle neue Sachen bilden und den Rest, den lasse ich quasi unberührt. Also diese, gar nicht diese Balance, sondern diese Brücke zu schlagen zwischen bestehendem und sehr anpassungsfähigen, innovativen Strukturen, das steckt eigentlich hinter dem Thema Company Rebuilding.
Und an welche Zielgruppe oder an welche Märkte richtet sich so dieser Ansatz?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, an alle. An alle, die mit dem Thema Veränderungen konfrontiert sind und an alle, die sich vor allen Dingen die Frage stellen, und zwar ernsthaft die Frage stellen, nicht nur, wie kann ich auf was Neues, wie kann ich einer Modeerscheinung auf einen neuen Zug springen und für mich das Thema Digitalisierung zum Beispiel interpretieren und in Geschäftsmodelle bringen, sondern vielmehr die Frage, wie kann ich das, was ich schon habe, die Mitarbeiter, die ich schon habe, die ganz viel Potenzial schon mitbringen, wie kann ich für die ein Umfeld schaffen, wie kann ich für die Bedingungen schaffen, dass quasi aus meinem Kern heraus, aus meiner bestehenden Mannschaft heraus Neues entsteht und weniger die Frage, an welchem Startup beteilige ich mich.
Mhm. Worin würdest du sagen, ist so der, also das ist natürlich im weitesten Sinne, würde ich jetzt sagen, eine Art Transformationsansatz,
ja,
um agiler, innovativer auf der einen Seite zu werden, gleichzeitig aber ein Stück weit bestehende Strukturen nicht komplett aufgeben zu müssen oder mitzunehmen, umzusetzen. Wo würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zu anderen Transformationsprogrammen, die, weiß ich nicht, eine BCG, McKinsey, you name it, irgendwie anbieten?
Also mehrere Aspekte. Also erstmal, BCG, McKinsey und wie sie nicht alle heißen, machen ja alle einen super Job. Und habe ja in der Vergangenheit viel mit den Kollegen auch zu tun gehabt. Und die klassischen Transformations- und Restrukturierungsansätze, die dort häufig vorzufinden sind, die haben, glaube ich, werden immer eine Berechtigung haben, weil sie stark natürlich adressieren, das Thema Effizienz, Bottomline, bestehende Dinge immer effizienter, produktiver machen. Also das ist eine Sache, die wird immer Bestand haben. Das, was da aber häufig fehlt, und das ist ja auch etwas, was wir, wenn wir über Company Rebuilding sprechen, was diesen Ansätzen und Vorgehensweisen häufig abgeht, ist zu sagen, wie kriege ich Speed da drauf? Also wie bekomme ich das, was ich häufig angewendet sehe, auf ganze große Konzerne, also eine große kulturelle Veränderung, die normalerweise 8 bis 10 Jahre dauert, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, wie kriege ich da irgendetwas geschaffen, was viel schneller geht? Weil also 8 bis 10 Jahre, die Zeit, die kriegt heute keiner mehr. Und wie bekomme ich das hin, ohne die Verwerfungen, die man sonst bei klassischen Restrukturierungen gerade in Deutschland hat, Stress mit dem Sozialpartner, die politischen Spielchen, die entstehen, Organisation dreht sich um sich selbst. Also wir haben mal analysiert, und das war extrem spannend, losgelöst von, habe ich ein Transformationsprogramm, was mir Bottomline 30% Personalkosten einspart, was immer so der Klassiker ist, was habe ich für versteckte Kosten? Also versteckte Kosten, die dadurch entstehen, dass eine Restrukturierung ja erstmal die Mitarbeiter nach innen fixiert und dazu führt, dass Mitarbeiter beginnen, sich politisch aufzustellen im Unternehmen. Was dazu führt, dass ich zumindest bei den Vehikeln, die ich in Deutschland habe, um Personalumbau zu managen, häufig eine Negativselektion habe. Also dafür sorgt, dass ich Abfindungsprogramme habe, die dann im Zweifelsfall von meinen Talenten genutzt werden, die ich zukünftig brauche, um zu sagen, hey cool, jetzt nehme ich mal 2-3 Jahresgehälter mit, fahre auf die Bahamas und hole mir gleichzeitig einen Arbeitsvertrag woanders, der ähnlich gut dotiert ist und wo ich dann das mal machen darf, was ich schon immer machen wollte. Ich glaube, diese Negativ-Effekte klassischer Transformationen, die aufzuhebeln, das ist auch eine Zielsetzung von dem, was wir unter Company Rebuilding verstehen. Mhm. Und grundsätzlich ein potenzialorientierter Ansatz. Also nicht zu sagen, dieses pauschale Klischee, was man bestimmten Arbeitnehmergruppen mitgibt, quasi zu sagen, ab einem bestimmten Alter, ab bestimmten Bababa, da gehört man nicht mehr zu den Produktiven und möchte man sich am liebsten von den Leuten trennen, ist ja völliger Bullshit. Ja? Also da ist ja die Erfahrung, da ist ja das Wissen über was geht, was nicht geht, sich da vielmehr die Frage zu stellen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, wie kann ich Bedingungen schaffen, dass die Leute, die jetzt vielleicht im Moment nicht die Performance bringen, die ich mir wünschen würde, dass die plötzlich entwickeln können, das bedarf halt anderer Strukturen, als zu sagen, ich schwitze mal die letzten 30% aus der Organisation raus und dann bleibt quasi so der Bodensatz übrig.
Also noch mehr zukunftsgerichtete Perspektive vielleicht, die man damit reinbringt?
Also ich habe ja mal einen Artikel geschrieben über Bedeutungslosigkeit von Benchmarks im digitalen Zeitalter. Also bewusst zu sagen, die Rückschau ist gefährlich, weil ich dadurch Rezepte der Vergangenheit versuche zu nutzen, um Probleme, die neu entstanden sind, zu lösen. Und das funktioniert halt nicht. Ich muss sagen, für Benchmarks gilt das aus meiner Sicht noch immer, aber ich würde es dahingehend relativieren, dass ich sage, die Historie, die Historie von Unternehmen, also das, was ich da an Erfahrungen gesammelt habe, was ich gelernt habe, ja, das ist ein ganz entscheidendes Asset für Neues. Mhm. Ein ganz entscheidendes für Asset für Neues, weil viele Leute, die sich neu mit dem Thema beschäftigen, durchlaufen ja erstmal die gleichen Lern- und Erfahrungskurven, die Personen, die seit 15 Jahren in einem Geschäft unterwegs sind, die das auch machen. Das Wichtige ist halt, wie kriege ich dieses, ich darf mal über das Bestehende hinausdenken, ich darf kreativ sein, ja. Ich darf auch mal radikal denken, wie bekomme ich das zusätzlich rein und weniger, wie schmeiße ich alles über Bord, was ich bisher gemacht habe und einfach an Erfahrung gesammelt habe. Also es ist eher die Frage, wie nutze ich das Bestehende, um Neues zu schaffen.
Mhm. Jetzt würde ich gerne nochmal in sozusagen die konkrete Ausführung ein Stück weit reingehen. Kannst du einmal so einen Blueprint skizzieren, also fiktive Situation oder wahrscheinlich auch nicht fiktive Situation? Kunde droht mit Auftrag, kommt um die Ecke und sagt, lieber Marc, Company Rebuilding finde ich sehr interessant. Ich habe einerseits das Problem, dass ich meine bestehenden Organisationsstrukturen ein Stück weit erhalten oder weiterentwickeln möchte. Ja. Andererseits muss ich aber auch innovativer werden.
Ja, ja.
Was würdest du ihm also ganz grob anskizzieren?
Genau, also dieses Thema Company Rebuilding quasi in a nutshell, also wie würde ich vorgehen? Also grundsätzlich hast du ja die Situation, nehmen wir mal einen Konzern, dass im Konzern erkannt wurde, okay, ich muss was neu machen, ich muss innovativer werden. Das merken viele dann erst in den Financials. Ja, aber nehmen wir mal an, diese Erkenntnis ist da. Es ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und das, was wir sagen, ist, ich gründe quasi aus der Mitte des Konzerns raus, aus der Mitte des Unternehmens heraus einen Nukleus. Ja, einen Nukleus, der quasi definiert das Neue, wenn du so willst. Und der Nukleus, ganz entscheidend, der das bildet, was wir High-Performing-Team nennen. Also nicht, ich wähle über Management-Assessment oder über Klüngelei, wähle ich mir Leute aus, die ich da hinsetze, um das Neue zu definieren, sondern ich definiere das über sogenannte High-Performing-Teams. Das ist die Handler University, mit der wir da zusammenarbeiten. Die beschreibt sehr schön, was das ist. Und dass ich dann hingehe und sage, Da findet jetzt eine Ausdefinition, wenn man so will, von einem neuen Geschäftsmodell oder ähnliches, findet dann in diesem Team statt. Das findet im Team statt. Und jetzt beginnt dieses Team quasi zu wachsen. Und was jetzt ganz entscheidend ist, ist, dass es sich ein Blueprint gibt. Ein Blueprint, der beschreibt zum einen, was ist unser Wertekonstrukt? Und zum anderen, ganz entscheidend, was sind unsere Regeln der Zusammenarbeit? Ja, wir reden viel über agil. Ich versuche den Begriff mittlerweile auch zu vermeiden, weil es so ein Bullshit-Buzzword geworden ist, wo alles reingepackt wird. Geht ja um die Frage, wie werde ich anpassungsfähig, wie kann ich schnell auf Marktveränderungen reagieren? Mhm. Und dafür brauche ich ganz klare Regeln. Also agil heißt ja nicht, hey, super, ich kann machen, was ich will, sondern agil heißt ja, ich muss mich entlang von ganz klaren Regeln hangeln, um sehr effizient auf Marktveränderungen zu reagieren. Und das ist wichtig, dass sich das dieses Team zu Beginn gibt. Dann ist entscheidend, wir haben ja oft die Diskussion Employees first, Client second. Die ist Bullshit. Also die macht im digitalen Zeitalter absolut keinen Sinn, weil du, wenn du Co-Kreation mit dem Kunden machst, kannst du die Unterscheidung schon gar nicht mehr treffen. Was aber wichtig ist, ist zu sagen, alles, was ich tue, das erzeugt einen spezifisch messbaren Kunden- und oder Mitarbeiterwert. Und alles, was es nicht tut, eliminiere ich konsequent. Mhm. So, wenn du sagst, dieses Blueprint, Werte, Regeln der Zusammenarbeit und ein Fokus, ein maximaler Fokus auf Kunden und oder Mitarbeiterwert, das gibt sich diese Einheit. Dann wächst die Einheit, die Zelle wächst, die Einheit wächst. Da finden so klassische Lean-Startup-Kriterien finden da Anwendung. Und jetzt ist die Frage, wie groß wird die Zelle, wie groß wird die Einheit? So, und man neigt ja dann dazu, Riesenkonstrukte zu bauen. Auch wir sind 1300 Mitarbeiter. Und jetzt kommt das zum Zuge, was wir Dunbar Number nennen, nämlich zu sagen, ich kann als Mensch zu maximal 150 bis 200 Personen, ist glaube ich die Zahl, dazu kann ich stabile soziales Netzwerk aufbauen. Alles darüber hinaus brauche ich Hilfskonstrukte. Und Hilfskonstrukte in einem Konzern, das ist Wechsel von Leadership zu Management und das ist der Aufbau von Overhead. Das muss ich vermeiden, ja, weil das sind nachher die Killer auch für Innovation. Das heißt, ich teile dann die Zelle, ich bilde dann eine neue Einheit, die, und deswegen so wichtig, den gleichen Blueprint, die gleichen Regeln der Zusammenarbeit und Wertekonstrukt übernimmt. Oder ich bilde eine neue Einheit um einen neuen Kundenbedarf herum. Das machen die Chinesen sehr stark. Sie sagen also, diese neue Zelle, diese neue Einheit, die definiert dann sehr spezifisch aus, wie wird ein Job to be done, beschreibt das Clayton Christensen, wie wird er bedient. So, und bei diesen neu gegründeten Einheit ist es halt ganz wichtig, deswegen dieser Blueprint, dass die Regeln, die ich dort anwende, um zusammenzuarbeiten, dass es die gleichen sind, sonst wird es nicht effizient. Die Gesamtwertschöpfung, die erfolgt dann zusammen mit Partnern, also mit Co-Kreationspartnern, Kunden, anderen Partnern und da wieder Regeln der Zusammenarbeit, das müssen die gleichen sein. Und zusammengehalten wird das ganze Konstrukt durch das, was man in den USA gerne als Purpose bezeichnet oder die Vision, was auch also A mit einem konkreten Wert hinterlegt sein muss. Und was so formuliert sein muss, das ist, das haben wir mal mit Künstlern diskutiert, die haben gesagt, der Purpose muss so formuliert sein, die soll wie ein Magnet wirkt. Da haben wir uns erstmal ein bisschen schwer mitgetan mit dem Bild, aber das ist eigentlich ein super Bild. Muss in der Lage sein, muss so attraktiv sein, dass nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter, mein Mitarbeiter und Wertschöpfungspartner anzieht. Und wenn du das hast, diese neu geschaffene Struktur, dann bist du zum einen in der Lage, deine bestehenden Stärken zu nutzen als Unternehmen, weil du bildest ja diese Einheiten aus der Mitte des Unternehmens heraus als High-Performing-Teams, was du machen kannst über Challenges. Ja, also da bewerben sich dann die Mitarbeiter. Du musst sie nicht mühsam aussuchen, weil Talente aussuchen ist schwierig. Gut formulierte Challenges, Gerhard Wohland, unser Ex-Kollege, so schön. Wenn ich die Problemstellung richtig formuliere, dann kommen die Talente von selbst. Und da bin ich maximal von überzeugt. Und damit nutze ich die Historie des Unternehmens. Und ich baue nicht irgendwo was Isoliertes auf. Am Ende des Tages, das noch als letzter Punkt, ist ganz entscheidend, dass bei diesem neu geschaffenen Konstrukt aus Zellen, die sich dann mit Unterstützung von Technologie, also Plattformen, auch organisieren, dass ich da maximalen Fokus auf Exekution setze. Und dass ich genauso beherzt Zellen wieder auflöse, wie ich neue Zellen bilde. Ja? Weil du ja verhindern willst, dass du nachher Einheiten hast, die keinen ausreichenden Wert erzeugen. Das ist eine riesen Leadership-Aufgabe, ist aber total entscheidend, wenn es um Innovation, wenn es um neue Themen geht, weil man ja oft dazu tendiert, gerade als Ideengeber sehr lange an seiner Idee festzuhalten, und dann nicht ab einem bestimmten Punkt loszulassen, wenn man gemerkt hat, okay, wird nicht dieses Potenzial heben, was man ursprünglich mal gedacht hat.
Das heißt, die Zelle würde sich selbst ihr Ablaufdatum oder ihre K.O.-Kriterien sozusagen einprogrammieren?
Also eher das Ökosystem, was ich neu schaffe, das wird Signale an die Zelle senden, entweder sich in eine andere Richtung zu bewegen oder sich aufzulösen. Und das ganz entscheidend. Das darf nicht dazu führen, dass die Leute, die diese Zelle gegründet haben und aufgebaut haben, nachher in der Arbeitslosigkeit landen oder als Verlierer gesehen werden, sondern dass sie, Haier spricht da von der Open Platform of Talents, über eine Plattform in andere Zellen überführt werden und ihre Erfahrung dort wieder einbringen können, nämlich in dem Fall dann die Erfahrung, was halt nicht geht.
Ja, also dieses große Bild vom Ökosystem, wo die
ganz genau.
Jetzt war ein gutes, anschauliches Beispiel. Jetzt würde ich gerne auf den zweiten großen Teil überkommen. Ja. Das macht es vielleicht sogar noch konkreter und anschaulicher dann im Endeffekt. Ja. Ich hatte dich ja eingangs als Practice Leader für den Bereich Company Rebuilding bei Detikon vorgestellt. Was genau bedeutet Practice eigentlich? Was ist das?
Genau, also wir haben ja unser Unternehmen, ähnlich wie andere auch, in einer Matrix aufgestellt, in sogenannte Practices. Da gibt es die Industry Practices, die haben eher die Kundensicht, also Kundenaccounts, und dann gibt es die funktionalen Practices, wo wir auch eine von sind, die fachliche Themen betreuen. Also wir stehen ja quasi für die Innovationsthemen, wenn man so will. Und darin enthalten ist halt eine Anzahl von Menschen, die sich mit dem Aufbau des Know-hows zu einem spezifischen Thema bei uns, ja Company Rebuilding, beschäftigt. Genau, das erstmal auf deine Frage, was eine Practice ist.
Jetzt ist die Reise der Company Rebuilding Practice ja so etwa ein Jahr ungefähr alt oder lang. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie die verlaufen ist?
Ja, sehr turbulent, wie Reisen halt so sind. Ich glaube, Reise ist auch ein guter Begriff, wobei man sagen muss, eine Reise ohne Ziel hört sich jetzt blöd an, aber wir werden, glaube ich, nie ankommen, weil du halt merkst, auch bei uns, dass wir uns laufend anpassen und verändern müssen. Wir haben zu Beginn, das Ganze liegt ja jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, so etwa ein Jahr zurück, haben wir gesagt, okay, wir beschäftigen uns mit Themen wie OKRs, Objective Key Results, wir beschäftigen uns mit dem Thema Agilität, wir beschäftigen uns mit dem Thema Innovationskultur bei unseren Kunden. Lass es doch ganz radikal auf uns anwenden. Also lass schauen, dass das, was wir unter Company Rebuilding verstehen, dass wir das auch selbst werden und dann selbst spüren können. Das haben wir bei New Work auch schon sehr intensiv gemacht. Wie fühlt sich denn das an? Wie ist denn das? Was ist denn nachher eine realistische Umsetzung? Also wie kommen wir von der PowerPoint und vom Konzept weg hin zu es selbst zu erleben? Und ich muss gestehen, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Das eine Thema, was ich ja eingangs schon sagte, also ich würde mich selbst eher als chaotischen Mensch bezeichnen, für den Fokussierung durchaus eine Challenge ist. Also ich lasse mich recht leicht begeistern. Und agil ist halt nett, sich immer begeistern zu lassen, aber es geht erstmal um Fokus. Es geht um die Frage, wie kann ich mit einem gegebenen Set an Ressourcen und Zeit, wie kann ich eine Kundenanforderung, wie kann ich die optimal erfüllen? That's it. So, und das heißt, ich kann nicht während einer Iteration, also wir arbeiten in Iterationen, das heißt, wir legen klassisch wie im agilen Vorgehen halt für 3 Monate fest, was unsere Prioritätsthemen sind, allokieren dann die Ressourcen da drauf und schauen dann im Rahmen einer Retrospektive, wie ist denn das so in den 3 Monaten gelaufen, was haben wir erreicht, hoffentlich abgeschlossen und was müssen wir dann, das geschieht dann im Planning, was müssen wir jetzt in den nächsten 3 Monaten angehen. Und da haben wir schon, und wir haben dieses agile Thema, also zu sagen, ich organisiere mich über Backlogs, ich organisiere mich über ein Pull-Prinzip, also wo Mitarbeiter die Aufgaben ziehen und ein Product Owner die jeweiligen Tasks verantwortet, dann ergänzt um Objective und Key Results. Ja, dass wir gesagt haben, wir wollen eine andere Art der Zielfindung, wir wollen auch eine andere Art der Strategie. Und für mich persönlich ist das Faszinierende an Objectives, insbesondere an Objectives, dass wir über andere Ambitionslevel sprechen. Das ist eigentlich das, was sich bei mir am stärksten eingeprägt hat. Nicht zu sagen, ich komme ja aus dem Finanzbereich, lass uns jetzt schon mal so planen, dass wir davon ausgehen können, 120% sind drin, wodurch man in sehr taktische Ziele und Planungssessions kommt, sondern zu sagen, wir setzen ein Ambitionsniveau fest, was so hoch ist, dass selbst 70% Zielerreichung für uns eine super Sache sind. Das ist ja für uns, wir haben dann ja 3 formuliert. 1, wir sind ein High-Performing-Team. Wer sich mit High-Performing-Teams beschäftigt hat, weiß, das ist für eine Gruppe, wir sind ja jetzt um die 140 Leute, dass das durchaus ambitioniert ist. Wir definieren quasi durch das, was wir bei uns in der Practice machen, das, was wir im Rahmen von Thesen zu Beyond Consulting formuliert haben. Also wie stellen wir uns Beratung der Zukunft vor? Mhm. Ja, also auch extremes Ambitionsniveau. Und das Dritte, wir sagen, okay, mit Company Rebuilding liefern wir den Ansatz, um insbesondere deutsche und europäische Unternehmen eine Antwort auf die Frage zu bringen, wie kann ich im Zeitalter der Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil gerade auch gegenüber Angreifern aus den USA und China herausarbeiten. Also dieses hohe Ambitionsniveau, das war für uns extrem neu. Wir haben den riesen Fehler gemacht, alles auf einmal zu machen. Ja? Wir haben gesagt, okay, jetzt Objective Key Results, agiles Steuerungsmodell, haben neue Rollen definiert, Zeremonienmeister, die quasi dafür sorgen, dass das Modell läuft, haben dann noch ein Tool nachher eingeführt, Workboard, wo das Thema dann alles drin abgebildet wird, alles auf einmal. So ein bisschen mit der Maßgabe, komm, wir sind Berater, das werden schon alle begreifen. So, und jetzt kommt halt genau der Punkt, selbst wir als Leadership-Team, das am Anfang aus 8 Personen unterschiedliche Hierarchiestufen bestanden hat, selbst wir haben noch nicht mal 100%ig verstanden, wie das alles funktioniert und haben jetzt von der Mannschaft verlangt, dass die alle verstehen, wie das Ganze funktioniert und hatten dann einen grandiosen Kickoff in einer Künstlerwerkstatt mit mega viel Energie. Und es hat sich für mich so angefühlt, geiler Start, freitags und am Montag saßen alle da und haben sich gefragt, boah, ey, was mache ich denn jetzt? Diese Erfahrung da auch wieder zu sammeln, ich meine, ich habe so viele Change-Programme schon begleitet. Change ist echt, das ist ein Riesen-Change, das ist ein kultureller Change, da steckt so viel hinter. Das kannst du nicht mal eben so den Mitarbeitern über den Zaun schmeißen und verlangen, dass sie das jetzt mal eben leben, so übers Wochenende quasi, so ich bin jetzt halt in einem agilen Modell unterwegs, ist auch alles gut erklärt worden, sondern das Ganze braucht Zeit, du musst Raum lassen für Fragen und du musst die Themen anpassen. Also du musst dieses, wir passen ja alle 3 Monate unsere Organisation an.
Ja.
Und das musst du dann auch zulassen. Du musst das Feedback, was du kriegst in Richtung deiner Organisation, das musst du dann halt in der nächsten Iteration auch berücksichtigen, weil ansonsten verlierst du halt maximal an Glaubwürdigkeit. Also siehst schon, also jetzt einfach ein von den Themen, auf die ich jetzt gerade nur so kurz eingegangen bin, das ist ja ein Mini-Snapshot, ist unglaublich komplexes Thema.
Ja. Was würdest du denn sagen, oder würdest du sagen, das ist im Vergleich zu, hast du es gerade schon angesprochen, du hast in der Vergangenheit auch diverse Transformationsprojekte miterlebt. Jetzt transformieren wir uns selbst, ich sage jetzt einfach mal, nach Company Rebuilding.
Ja, ja.
Warum ist das besser?
Warum ist es besser? Also zum einen, weil es setzt, und das war für mich als derjenige, der das Thema am Ende dann doch irgendwie verantworten muss. Also wir haben, was meine ich damit? Wir haben uns entschieden, die Leitung ist eigentlich fast der falsche, die Verantwortung für die Practice 4 Leuten zu übertragen, den sogenannten Practice Council, wo ich die einzige formale, der einzige formale Partner in der Dedicon Struktur bin. Der Rest sind ein Managing Consultant, 2 Senior Consultinnen. Ursprünglich waren wir mal 8, das war auch ein Learning, dass wir gemerkt haben, kriegen wir nichts auf die Kette mit 8, jetzt sind wir 4, jetzt wollen wir im nächsten Schritt eine Position zuwählen lassen, also eine Person wählt sich aus der Crowd dazu, dass wir dann 5 sind. Daran merkt man schon, dieses Experimentieren können mit der Organisation, das ist ein total wichtiger Punkt. Das hat mich als der, der es verantwortet, wie gesagt, am Ende des Tages unglaublich entlastet zu wissen, okay, selbst wenn es jetzt die 3 Monate noch nicht gut läuft, ich kann, und wenn ich das Feedback bekomme, und das war ja so, du erinnerst dich, so in der ersten Retro, war schon so, boah, das läuft nicht, das ist Käse, sag mal, wollt ihr uns hier irgendwie in den Burnout treiben mit den ganzen Sachen, dass du dann die Chance kriegst, es wieder anzupassen für die nächste Iteration, für die nächsten 3 Monate. Und dass du dann wieder die Chance kriegst, es anzupassen und nicht sagst, oh shit, die Transformation, die ich jetzt mühsam monatelang in ein Konzept gegossen habe und wo ich jetzt mal starte und ganz viel Widerstände krieg und der Sozialpartner auf die Barrikaden geht und was nicht alles, dass ich diesen Druck nehme aus der Organisation und sage, okay, es ist ein großes Ziel, was ich in kleinen Schritten umsetzen kann und wo ich immer wieder justieren kann. Mhm. Wo ich selbst am Ende die doch sehr ambitioniert groß formulierten Ziele noch anpassen kann, weil Alibaba macht das ja sehr schön vor. Jack Ma sagt ja selbst, das Thema Vision ist für mich ein moving target. Ich passe im Zweifelsfall die Vision wieder an. Warum? Weil ich in Zeiten, wo radikale, disruptive Ereignisse und gerade Technologiesprünge tagtäglich passieren, nicht so weit nach vorne planen kann, dass ich sage, okay, ich plane jetzt meine Transformation, die dann die nächsten Organisation für die nächsten 15 Jahre liefert, sondern ich plane halt jetzt bei uns in 3 Monatsschritten und kann dann wieder anpassen und verfolge trotzdem ein übergreifendes Ziel, was ich am Ende auch anpassen kann.
Also auch wieder vielleicht übergeordnet ein bisschen diese, wenn man so will, Lean Startup Prinzip, Build, Measure, Learn oder sowas.
Genau.
Dass man relativ schnell einfach Kunden, Nutzer, wie auch immer, Feedback bekommt auf jeden Fall und daraufhin so ein bisschen sein Ziel auch anpassen kann.
Genau. Oder? Genau. Plus das Thema, ganz wichtig, nicht dogmatisch. Ja. Es ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Deswegen bin ich auch jemand, der sehr kritisch dem Thema Benchmarking, aber auch Use Cases gegenübersteht, die man dann überstülpt. Man sieht ja im Moment, versuchen viele das Spotify-Modell zu übertragen auf große Organisationen. Also selbst Spotify sieht das Chapter, Tribe etc. Modell jetzt durchaus kritisch an der einen oder anderen Stelle. Es ist ganz wichtig, sich von diesen Begrifflichkeiten zu lösen. Sie am besten auch nicht zu verwenden, eine eigene Sprache zu verwenden, weil auch bei allem schönen Zelllogik, Company Rebuilding, auch wenn wir ganz viele Beispiele haben, wo das funktioniert, jedes Unternehmen muss für sich eine individuelle Lösung finden. Und ob die Lösung dann Scrum, Safe, Design Thinking Elemente, Lean Startup, OKR, das sind alles nur Buzzwords. am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, was will ich erreichen? Agil, die Agil-Diskussion, die ja eine völlige Fehlleitung ist an vielen Stellen aus meiner Sicht, die geht ja eigentlich nur der Frage nach, wie kann ich, und also ich habe aus der Softwareentwicklung ab früher ein Startup gehabt und dann eine Firma, die Softwareentwicklungsprojekte gemacht hat. Ja, und auch da haben wir schon gesagt, das war 95, ja, da haben wir auch schon gesagt, oh, es macht irgendwie keinen Sinn, jetzt Anforderungen mühsam vom Kunden aufzunehmen, nach einem Jahr zu deployen und dann zu sagen, oh shit, jetzt haben wir eine Anforderung vorbei programmiert. Sondern haben wir halt dann damals gesagt, okay, wir kapseln Module und wir deployen diese Module Richtung Kunde und fragen dann, hey, wie sieht's denn aus? Hat das Ganze funktioniert? Iteratives Vorgehen, was jetzt im Moment mit viel Tamtam irgendwo reingeprescht wird, haben wir irgendwie damals auch schon gemacht. Und dann die Erkenntnis von Design Thinking, oh, ich muss mich mal um Kunden kümmern. Es ist schon, also ich würde mal sagen, das war die Erkenntnis schon vor 500 Jahren oder wahrscheinlich noch davor, dass es irgendwo jemanden gibt, der einem ja auch das Geld am Ende des Tages gibt, dass man sich mit dem beschäftigen muss. Da glaube ich, ist es am Ende des Tages, auch wenn man mit vielen der Themen, wie ja auch unheimlich viel Geld oder gut Geld machen, erstmal intelligent, sich die Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt erreichen? Und die Methode steht, die ist ein maximal ein Tool, ein Vehikel, einen dahin zu führen, ist viel wichtiger, das Mindset zu ändern, der Leute zu sagen, versetzt euch in den Kunden, denkt aus der Sicht des Kunden, denkt auch mal darüber nach, alles, was ihr so am Tag macht, was davon hat irgendwie am Ende des Tages einen Wert in Richtung Kunde. Diese einfachen Fragen kann ich mir stellen, da brauche ich keine Methoden und nichts dergleichen. Und ich glaube halt, um den Bogen wieder zurückzuspannen, das sind halt alles Facetten, die wir in Company Rebuilding drin haben, auf eine viel pragmatischere Art und Weise, als jetzt irgendwelche hochtrabenden Konzepte oder Theorien.
Jetzt bin ich schon fast am Ende. Das eigentlich wäre ein gutes Schlusswort gewesen, ich habe aber noch einen.
Ja, gerne.
Und zwar, was sind denn deine drei Highlights dieses Jahr auf der Reise gewesen?
Meine drei Highlights? Ich hatte so viele Highlights irgendwie dieses Jahr. Also ich fand ganz toll, fand ich, also wirklich hat mich auch emotional echt unglaublich positiv getoucht, diese Energie, die wir hatten als wir den Kickoff der Practice hatten. Weil du natürlich schon, wenn du dir sowas ausdenkst und dann die Leute ansprichst, viele Leute, mit denen ich zumindest vorher gar nichts zu tun hatte, schon natürlich immer denkst, boah, alle haben viel zu tun und alle haben irgendwie auch Druck und werden wir da eine positive Energie erzeugen können? Und das ist halt zu 100% gelungen. Also das war für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Unglaublich tolles Erlebnis auch ist zu sehen, ich hatte jetzt mal ein Gefühl, weil ich viel stärker losgelassen habe in Richtung Practice, also nicht immer überall reingeguckt. Am Anfang hat man ja so schon so ein bisschen Kontrollwahn. Ich will mal genau wissen, was läuft in der Community of Practice und wie sind die so unterwegs, und habe dann so meine typischen Einzeltelefonate überall geführt und glaube, da sind auch gute Sachen bei rausgekommen, und ein paar haben es schon missverstanden, eher so, der will kontrollieren, oder haben es vielleicht auch richtig verstanden. Und ansonsten waren das sehr konstruktive Diskussionen. Ich habe jetzt die letzten Monate, weil wir halt sehr stark im Sales-Modus unterwegs sind und auch viele Veranstaltungen haben, das halt nicht mehr so gemacht und hatte jetzt echt das Gefühl, boah, irgendwie läuft es nicht so. Irgendwie läuft es nicht so. Und wir hatten dann letzte Woche Freitag ein Meeting mit den Product-Ownern nach langer Zeit mal wieder, wo in so Halbstunden-Slots die Themen vorgestellt und diskutiert wurden, und war mega begeistert, wie es irgendwie läuft. Also so das Gefühl, also eigentlich braucht man mich so gar nicht mehr. Mhm. Zumindest nicht, damit die Practice läuft. Das finde ich extrem cool. War ein sehr, sehr positives Erlebnis. Und dann so eine Sache, die ich total witzig finde. Wir sind ja als Dedicon eher so einen, ich weiß jetzt nicht, ob man das bescheiden nennt, aber so dieses nach außen auftreten, eher so weniger.
Bodenständig.
und auch nicht so aktiv kommunikativ.
Okay.
Dass wir zu Beginn ja so der Punkt war, irgendwie sehr einseitig berichtet immer einer und schreibt Artikel. Und dann das Team bei uns um Future Communication ja nur ein paar Gespräche geführt hat, und urplötzlich weiß unser Kommunikationsbereich gar nicht mehr, welche Artikel er alle sich mal anschauen oder qualitätssichern muss, weil an allen Ecken und Enden plötzlich Kommunikation entstanden ist. Und das ja genau die Zielsetzung ist. Du musst ja einen Schwarm erzeugen am Ende des Tages, der in eine Richtung schwimmt und der halt keine Steuerung, der keine Intervention mehr braucht, wo gar nicht mehr erkennbar ist, wer ist jetzt überhaupt Leader oder wie auch immer, sondern wo jeder diese Leaderrolle für sich auch einnimmt und für seine Themen. Das finde ich ganz, das hat sich daran für mich sehr stark gezeigt, das finde ich ganz toll, dass die Leute den Mut entwickelt haben, mit ihren eigenen Themen rauszugehen, sich damit zu positionieren, ohne irgendwie mit einem Practice Council oder wie auch immer eine Rücksprache zu halten oder sonst was. Und das signalisiert mir, dass wir da absolut auf dem richtigen Weg sind und das Thema Company Rebuilding am Ende des Tages auch funktioniert.
Ja, sehr cool. Also bei dem Schwarmbild würde ich bleiben und bin gespannt, wo er denn hinschwirrt als nächstes. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, irgendwie in absehbarer Zeit miteinander wieder sprechen und dann können wir gucken, wo wir da sind.
Cool.
Danke, Marc.
Dank dir.
Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.